Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Nachmittagsupdate.
Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, bei uns sind Florian Wimmer. Er ist der CEO und Co-Founder von Blockpit. Das ist ein Unternehmen, das sich auf Kryptowährungen, auf den Kryptomarkt spezialisiert hat, aber nicht, wie man jetzt denkt, als Trading-Plattform, sondern vielmehr, dass sich an Trader richtet und ihnen dabei hilft, ihre Steuererklärung einwandfrei abzuschließen. Das ist nicht ganz so leicht. Es gibt ja wirklich unzählige verschiedene Währungen und auch natürlich Plattformen. Und deswegen kann das auch sehr schnell teuer werden und es ist natürlich auch meistens so, dass das Finanzamt total überfordert ist und genau da hilft eben Blockpit. Außerdem bei uns zu Gast Kim Kernbichler, er ist der CEO und Co-Founder von Viantro und das ist ein Unternehmen, Kim ist selbst Arzt, hat das Unternehmen aus eigenem Bedarf gegründet, denn er möchte die Lebensqualität von Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften erhöhen. Die verbringen einfach viel zu viel Zeit mit Dingen, mit denen sie ihre Zeit nicht verbringen sollten und von daher möchte Viantro da helfen. Das Unternehmen wurde gerade gekauft bzw. verkauft und genau darüber sprechen wir. Und bei Blockpit habe ich gerade vergessen zu erwähnen, da gab es auch eine Finanzierungsrunde. Also ihr wisst ja, das sind meistens die Anlässe, warum wir hier sprechen. Von daher zwei tolle Gespräche, geht auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Werbung.
Diese Folge wird präsentiert von Pult. Corona langsam vorbei und hybrides Arbeiten steht an. Pult hilft Startups und Scale-Ups mit einer flexiblen Lösung, ihren hybriden Arbeitsplatz zu koordinieren. Vergesst Excel-Listen und komplizierte Raumpläne. Mit einem Klick kollaborativ den Arbeitsplatz buchen und das ganz einfach aus Slack oder MS Teams. Bucht eine unverbindliche Demo auf pult.so. Alle Startup-Insider können Pult die ersten 3 Monate kostenlos nutzen.
Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast
Florian Wimmer, CEO und Co-Founder von Blockpit.
Ich freue mich sehr, Florian Wimmer ist bei uns, Co-Founder und CEO von Blockpit. Hallo Florian.
Hallo Jan, freut mich bei euch zu sein.
Ja, freut mich auch sehr. Toll, dass du da bist und wir sprechen über eure Finanzierungsrunde. Erstmal Glückwunsch dazu, 10 Millionen Dollar habe ich gelesen.
Dankeschön.
Aber wir sprechen auch ein bisschen über den Kryptomarkt an sich, weil, oder vielleicht fangen wir damit sogar an. Das ist der Space, in dem ihr unterwegs seid. Ihr baut da eine, wenn ich es richtig verstehen habe, eine Steuersoftware, ne, mit der man seine Steuererklärung machen kann. Wie geht's im ganzen Krypto-Space gerade?
Wie geht's im Krypto-Space? Das ist immer ein bisschen auch Ansichtssache. Ja. Grundsätzlich natürlich für die, die jetzt eingestiegen sind, im Hype ganz oben. Ja. Es gibt jetzt natürlich ein paar enttäuschte Gesichter. Ich bin selbst schon seit 2015 aktiv dabei. Ich kenne das auf und ab. Grundsätzlich geht's dem Krypto-Space daher aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Ja. Wir sind in einer sehr rasanten Entwicklung. Es hat sich extrem viel getan in den letzten Jahren und das passiert auch. Wir haben jetzt den Schritt gemacht, auch in Richtung institutionellen Anlegen, was ein sehr, sehr, sehr großer ist. Ja, auch in der Regulierung geht einiges weiter, um einfach hier auch ein nachhaltiges Marktwachstum zu schaffen. Ich sehe immer mit der herausgezoomten Brille rein und da sieht es natürlich sehr, sehr gut aus.
Also das heißt, ich höre erstmal raus, ihr glaubt natürlich fest dran, dass das Ganze, dass es ein Markt ist, der bleiben wird, ne, der also bestehen wird. Was sind denn so die wichtigsten Trends, die man im Auge haben muss?
Ja, absolut. Also was sieht man jetzt gerade an Trends? Ein Trend, den ich persönlich sehr, sehr, sehr spannend finde, ist das Decentralized Finance Thema. Also wir sehen hier jetzt wirklich, dass klassische Finanzprodukte, Finanzdienstleistungen komplett dezentralisiert nachgebaut werden und inzwischen halt auch wirklich im Einsatz sind. Also als was jetzt 2017 noch in Whitepapern und in Konzepten verkündet wurde, ist jetzt schon teilweise umgesetzt, was natürlich massive Verbesserungen in vielen Bereichen mit sich bringt, aber natürlich auch Herausforderungen, gerade wenn es eben hier um die Regulierung geht. Wir befinden uns jetzt in einem globalen System. Ja? Jeder mit Internetzugang kann darauf zugreifen und diese Dienstleistungen nutzen. Das ist ein massiver Trend, der super spannend ist und dementsprechend natürlich auch jetzt ein bisschen so der traditionelle Bereich, der schon langsam in den Krypto-Space sozusagen seine Fühler streckt, beziehungsweise auch schon mal vielleicht mit der kleinen Zehe hineintippt. Also wir haben jetzt auch einiges gesehen an Akquisitionen von traditionellen Großunternehmen, wie zum Beispiel der Deutschen Börse, die sich jetzt in diesem Bereich hier wirklich massiv vorwagen. Und das sind sehr, sehr, sehr vielversprechende Trends aus meiner Sicht.
Und wenn wir jetzt mal vielleicht so ein bisschen nach, weiß nicht, so 5 bis 10 Jahren in die Zukunft spulen, was würdest du denken, wie sieht das System insgesamt dann aus, der Markt?
Sehr, sehr schwierig. Es ist in Krypto, sage ich mal, schon ein Jahr schwierig vorzuspulen. Ich kann mir durchaus vorstellen, also technologiemäßig, ja, Blockchain-Technologie ist definitiv hier, um zu bleiben. Es bringt einfach massive Voraussetzungen. Man kann das wirklich auch teilweise verbinden, also auch mit dem Internet vergleichen, was es damals gebracht hat. Wir haben jetzt das, was das Internet für Informationen gebracht hat, macht die Blockchain für Werte. Und wir sehen es jetzt schon auch im Asset-Bereich, im traditionellen Finanzbereich, Security-Token, es tokenisiertes Gold, tokenisierte Real Estate. Es fängt an, dass sich einfach digitale Zwillinge unserer Echtwelt-Assets auf der Blockchain bilden, weil einfach die Transaktionskosten, Sicherheit und so weiter viel, viel besser sind. Also ich erwarte mir, dass gerade dieser Bereich, also Börsen, Broker, also generell der Asset-Handel, definitiv in 10 Jahren, wenn nicht sogar zu 100% auf der Blockchain abgewickelt werden wird, aber natürlich auch in anderen Bereichen. Also wir sehen den Nutzen der Technologie natürlich auch in Logistik, im IoT-Bereich. Also ich glaube, 10 Jahre ist wirklich ein großer Horizont. Wir sehen, wie viel sich tut. Ja. 2007 hatten wir das erste Smartphone. Ja. Heutzutage nicht mehr wegzudenken. In 10 Jahren kann sich sehr, sehr viel machen.
Und NFTs gehören für dich auch zu den Assets und also die haben ja momentan so ein bisschen so eine Delle, hat man so das Gefühl. Ne? Der hat einen riesen Hype. Jetzt ist so eine kurze Nachfrageflaute. Wie siehst du da die Zukunft?
Gehört für mich genauso rein. Ja. Also Token, ob jetzt fungible oder non-fungible, sind einfach, ja, ist es ein Wertgegenstand. Es steht irgendetwas dahinter. Ich sehe da große Zukunft drinnen von wirklich sag ich mal, sehr wertvollen NFTs, wo wir auch wieder in Richtung Kunst gehen. Mhm. Das wird sich definitiv halten. Auch quasi mit diesem Hype und Trend in Richtung Metaverse. Ja. Jeder, der Ready Player One gesehen hat, so kann man sich das richtig circa vorstellen. Ja. Aber natürlich auch wirklich im kleinen Bereich. Ja. Also Sticker sammeln. Ja. Also wir sehen das jetzt mit den NBA Top Shots. Ja. Das ist einfach ein Thema. Das ist auch gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, wir haben noch einiges, an dem man arbeiten muss, auch Skalierbarkeit, Transaktionskosten. Ja, vieles ist auf der Ethereum-Blockchain jetzt gerade entstanden, was natürlich dazu geführt hat, dass die Transaktionskosten extrem in die Höhe geschossen sind, ohne dass es eine Lösung gab. Technologiemäßig ist ja noch einiges zu machen. Aber das ist einfach der nächste Evolutionsschritt, den wir sehen, ja, von Smartphone, von den Handy-Games, von den digitalen Währungen jetzt zu wirklich der Blockchain-Technologie, wo wir dezentralisiert eigentlich unsere eigene Bank sind. Und das zieht sich durch die gesamte Werteaufbewahrungsstruktur, also das gesamte Portfolio.
Mhm. Dann lassen wir über euch jetzt sprechen, über Blockpit. Ich habe es richtig verstanden, ihr macht eine Steuererklärungssoftware, ne? oder Plattform.
Genau, also wir haben uns dem Thema Compliance verschrieben. Wir sind Softwareentwickler für Compliance-Software, was eben dezentralisierte Assets anbelangt. Unser Kernprodukt ist wirklich eine automatisierte Steuererklärungsplattform, Software as a Service, für Endnutzer, für Corporates, auch jetzt in Zukunft wirklich Richtung Government gedacht. Wir sind aber auch ein bisschen breiter aufgestellt, also wir bewegen uns auch im Anti-Geldwäsche-System-Bereich, also Anti-Geldwäsche, Risikoscoring, Herkunftsnachweise, um einfach den Nutzer, den Investor, den Trader in dem Bereich Rechtssicherheit zu geben.
Und man hört schon raus, ihr sitzt in Österreich. Macht ihr das jetzt nur für den österreichischen Markt oder ist das ein globaler Ansatz?
Das ist ein natürlich globaler Ansatz, wenn man jetzt die 10 Jahre wieder hernimmt. Grundsätzlich ist unser Fokusmarkt die EU und auch UK da eingeschlossen. Mhm. Wir sind aktuell in 6 Ländern vertreten, also im Dachraum Österreich, Deutschland, Schweiz, seit Mai auch in Spanien und Frankreich. Und wir haben auch ein Produkt für die USA, wobei das eher ein bisschen nebenbei mitläuft. Der Grundfokus ist Europa und hier wollen wir bis Ende 2023 auch wirklich jegliche Jurisdiktion abgedeckt haben.
Und Zielgruppe sind Menschen, die mit Kryptowährungen handeln?
Menschen, aber auch juristische Personen, also Körperschaften, Stiftungen, Fonds. In die Richtung ist es jetzt verstärkt einfach auch gegangen. Also wir haben gesehen, 2021, Tesla hat angefangen, PayPal, Square. Wir sehen jetzt auch eine hohe Nachfrage einfach auch aus dem Corporate-Bereich. Und das ist auch einer der nächsten Schritte, wo wir unser Produkt-Offering extrem ausbauen werden, um auch in diesen Ländern und in allen Ländern, die kommen, nicht nur für Privatpersonen, Individuals, sondern auch für den Körperschaftsbereich das anzubieten.
Und warum brauchst du dafür eine eigene Plattform oder eigene Software? Weil eigentlich können wir doch sagen, eine Steuererklärung macht man ja schon seit jeher und jetzt trägt man einfach quasi für seine digitalen Währungen da noch einen neuen Wert mit ein. Aber so einfach ist es scheinbar nicht.
Ja, also Steuererklärung machen gar nicht so viele Leute. Also vor allem im österreichischen deutschsprachigen Raum, wir sind das ja verwöhnt. Ja. Lohnsteuer, Mehrwertsteuer, Kapitalertragssteuer wird so ziemlich alles automatisch abgeführt. Man muss sich damit eigentlich, wenn man nicht selbstständig ist, fast nicht beschäftigen. Nur das geht jetzt bei Krypto nicht mehr. Also das hat einfach einen technischen Hintergrund. Ich kann mir zum Beispiel bei einem Broker in Deutschland Bitcoin kaufen. Dann sende ich diese Bitcoin irgendwo auf einer Börse in Amerika oder in Hongkong, tausche die dort gegen andere Assets, sende dann diese Assets zurück irgendwann mal auf meinen Broker oder einen Exchange in Deutschland, tausche die gegen Euro um und zahle mir das aufs Bankkonto aus. Woher soll die deutsche Börse wissen, was waren meine Anschaffungskosten, mein Anschaffungsdatum? Also wenn die schon mal die Gewinne nicht ermitteln können, weil ihnen die Daten von der Hongkonger Börse zum Beispiel fehlen, dann kann man das nicht automatisch abführen. Und das ist einfach eine Neuheit im Kryptobereich. Das heißt, es braucht einfach hier einen Third-Party-Provider, wo ich, sage ich mal, alle meine Depots anbinden kann. Das kann jetzt der deutsche Broker sein, der Account. Das kann die Hongkonger Börse sein, die US-Börse. Das kann mein Offline-Wallet sein, ja, mein Trezor, Ledger, wo ich halt meine Assets rumverschiebe. Und das ist einfach jetzt ein Weg, ja, oder einfach eine technologische Notwendigkeit, die die Verantwortung wieder zurück in den zum Anwender gibt für die Steuererklärung. Mhm. Und da herrscht natürlich auch teilweise noch viel, viel Unwissenheit. Ja. Man ist es nicht gewöhnt, nicht nur beim Anwender, auch im Bereich der Steuerberatung. Und da wollen wir einfach zur Seite stehen.
Und jetzt habt ihr, lassen Sie mal über die Runde sprechen, 10 Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem von Investoren, die auch bei Coinbase mit drin waren. Da habe ich schon gedacht, vielleicht ist das ja quasi für euch hinterher der Exit-Kanal sogar.
Doch, das kann durchaus sein. Also wir haben aktuell noch keine Exit-Ambitionen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn, dann sogar Richtung eher in IPO. Wir haben ja die tolle, sag ich mal, einzigartige Situation, dass unsere Kunden Investoren sind und natürlich auch Investoren, unsere potenziellen Kunden. Das heißt auch einmal ein öffentliches Listing des eigenen Unternehmens hat neben, sage ich mal, dem Exit-Charakter natürlich einen gewissen Werbewert für die Firma. Mhm. Das heißt, idealerweise wäre das mein präferierter Case. Aber natürlich, man weiß nie, was kommt. Grundsätzlich ist es so, wir sind in der schönen Position, dass wir als Compliance-Provider mit jedem im Markt sehr gut können, ja, sei es der Broker, sei es das Government, sei es der Endanwender. Das Thema kommt überall auf. Also direkter Mitbewerb ist wirklich nur, sind auch wirklich nur Anbieter, die sich in dem Bereich spezialisieren. Und durch diese Investoren in der Runde, die, wie du schon gesagt hast, neben Coinbase natürlich auch in viele, viele andere Infrastrukturprovider, Protokolle investiert haben, wir einfach diesen Netzwerkeffekt gut nutzen können.
Mhm. Ihr seid 2017 gegründet, ne? Und man hört jetzt quasi auch raus, dass ihr relativ, oder man liest raus, dass ihr relativ wenig Wettbewerb habt, weil ich finde, also von außen betrachtet, euer Produkt relativ hochpreisig, ne? Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Also für mich kam das so mit 199 Euro pro Jahr, habe ich gesehen, ne? Und das aber nur bei 25 Transaktionen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also dann gibt es wahrscheinlich eben eine Staffelung nochmal für die weiteren Transaktionen. Ist schon im Vergleich zu einer typischen Steuersoftware, also Steuererklärungssoftware, relativ teuer, ne?
25 Transaktionen sind gratis. Also du kannst es bis zu 25 Transaktionen komplett gratis nutzen. Mit den 199 bist du dann bei 25.000 Transaktionen.
Verstehe.
Und dann gibt es noch ein Unlimited-Paket. Grundsätzlich vergleichen wir uns da ein bisschen mit dem Steuerberater, ja, der oft die 199 schon in der Stunde kostet. Okay. Den ersparst du dir mit dem eigentlich. Darum auch hier angesetzt. Es ist auch steuerlich absetzbar. Das heißt, die ganzen Kosten kannst du auch steuerlich von den steuerpflichtigen Gewinnen absetzen, wodurch die sich natürlich wieder dementsprechend schmälern. Wir werden natürlich auch in Zukunft noch ein bisschen Zwischentiers einfügen. Also das Ganze entwickelt sich ja weiter. Ich sag mal, der Durchschnittskunde hat knapp ein bisschen über 1000 Transaktionen, ist auf 2 bis 3 verschiedenen Börsen unterwegs. Da platzieren wir uns. Und grundsätzlich ist das durchaus auch vom Pricing her fair und was auch in der Szene einfach üblich ist.
Nee, dann verstehe ich das auch. Das hatte ich dann einfach hier falsch notiert. Und sag mal, wie findet ihr eigentlich eure Kunden? Ist das über Partnerschaften oder ganz regulär irgendwie über SEO und AdWords und solche Geschichten?
Ja, grundsätzlich sind es eigentlich 3 Zugänge. SEO, ganz, ganz klar. Also das Thema kommt irgendwann mal beim Trader auf, ja, Krypto, oh, ich muss Steuern zahlen. Da positionieren wir uns natürlich dann auch mit spezifischem Content dazu, dass hier aufgeklärt wird, dass hier geholfen wird. Das heißt natürlich mal im ersten Schritt die Google-Suche. Ja, hier kommen wir zu Kunden. Der zweite Bereich ist Steuerberater. gerade jetzt im B2B-Bereich. Jeder, der eine Firma hat, hat auch einen Steuerberater dafür. Und hier kommen halt die Anfragen rein und hier suchen wir Partnerschaften mit Steuerberatern, um eben ihnen die Arbeit ein bisschen abzunehmen durch Softwareunterstützung und natürlich generell einfach auch das Thema behandeln zu können, bedienen zu können. Und der dritte und größte Bereich ist wirklich im Bereich der Virtual Asset Service Provider, das heißt Finanzdienstleister im Kryptobereich, Börsen, Broker, Custodians. Weil wenn man schon eine Lösung anbietet, dort, wo das Problem eigentlich erst passiert, ja, nämlich wenn ich Krypto handle und dann auch wieder vielleicht gewinnbringend verkaufe, hat man natürlich direkten Zugang und da ist auch die Conversion am stärksten. Also hier sind wir sehr, sehr offen und auf der Suche nach Partnern, gerade im europäischen Bereich. Es kommt hier jetzt bald auch regulatorisch zu einem größeren Update. Die DRC8-Richtlinie steht im Raum, die eben genau diese Finanzdienstleister dazu zwingen wird, Nutzerdaten den Behörden vollautomatisiert zu übermitteln, bis auf Transaktionsebene runter. Das heißt, die Behörde weiß genau von jedem Nutzer einer Börse, wie heißt der, wo wohnt der, volle KYC-Daten und aber auch, welche Transaktionen hat er getätigt, was wiederum darauf schließen lässt, hat er Gewinne realisiert, die steuerpflichtig sind oder nicht.
Ja, super. Und sag mal, dass TikTok jetzt angefangen hat, Krypto-Werbung zu verbieten, ist für euch kein Problem?
Ist eigentlich wirklich, ehrlich zu sein, eine Plattform, die wir evaluiert haben, ist natürlich ein bisschen das jüngere Publikum, aber man kann ja nie genug anfangen, auch hier aufzuklären und natürlich Reichweite zu generieren. Grundsätzlich sehe ich jetzt mal nicht so das Problem drin. Ist auch immer da ein bisschen Auslegungssache. Ich verstehe natürlich, was der Hintergrund dahinter ist. Ja, es ist natürlich sehr viel Betrug unterwegs in dem Bereich und wahrscheinlich gerade die jüngere, unerfahrene Zielgruppe hier ein Target dafür. Wir machen ja nicht wirklich Werbung für Krypto. Wir machen eigentlich Werbung für Compliance, für Steuer. Muss man sich ansehen, ob man hier eventuell eine Ausnahme ist für das Verbot. Aber ganz klar, also solche neuen Medien evaluieren wir und werden wir natürlich, sofern es geht, auch nutzen. Aber es ist natürlich nicht das, worauf wir, wovon wir abhängig sind, sondern eigentlich eher mehr so ein Brandbuilding-Kanal, den wir noch zusätzlich genutzt hätten.
Und da sag mal, vielleicht ein bisschen off-topic nochmal als letzte Frage. Es gehen ja momentan relativ, also du hast ja gerade angesprochen, diese DRC8-Linie oder wie sie heißt, ne, die dann jetzt irgendwie kommt, die Richtlinie. Aber es gibt momentan relativ viele, also Kryptowährungen tauchen auf bei den ganzen R-Evil, Erpresser, Ransom-Attacken, ne? Darknet spielt eine große Rolle. Und man hat eben aber auch mitbekommen, dass das FBI zum Beispiel anfängt, Krypto-Wallets zu beschlagnahmen. Wie geht denn sowas eigentlich rein technisch? Also wie wissen die, wem welches Wallet gehört?
Da ist es wirklich so, und das bieten auch wir als Service an, es geht da um das Token-Tracing. Es gibt einen Erpresserfall, die Token, Bitcoin werden bezahlt, ja, das FBI schaltet sich ein, mit Partnern natürlich, und dann wird man überwacht, ja, und dann bekommt man natürlich sofort, wenn hier irgendeine Bewegung auf der Blockchain passiert, eine Information. Und in dem Fall beim FBI war es so, dass halt diese Token eingezahlt wurden auf einer Börse und das FBI greift dann zum Hörer, ja, ruft bei der Börse an und lässt dann auf der Börse das Wallet sperren, ja, und hat somit quasi die Assets gesichert. Hier sind wir aber wieder in einer zentralisierten Einheit. Ja. Das ist ein Unternehmen, das ist ein regulierter Staat. Das FBI konnte so lange nichts machen, bis die Token dort auch wirklich eingezahlt wurden und dann wurde beschlagnahmt. Das heißt, es geht hier eigentlich wieder um das klassische System. Solange wir uns in der Blockchain befinden, ist es rein theoretisch nicht möglich. Ja. Wir sind hier pseudonym unterwegs mit Public und Private Keys. Aber wenn der Erpresser das dann mal wirklich auch zu Geld machen will, dann kann man natürlich, sofern das über eine zentralisierte Einheit geht, zuschlagen. Und das, wir sehen das wirklich als verstärkt, dass das auch für Erpressung mit Bitcoin und so weiter abgegolten wird. Wir haben da auch einige Klienten schon betreut. Es ist aber nicht der ideale Weg auch für den Erpresser. Ja. Also Bitcoin ist, wie gesagt, pseudonym, aber doch transparent und für jeden einsehbar. Das heißt, man kann hier auch wirklich von der Gegenseite auch Maßnahmen ergreifen und gegensteuern.
Sehr spannend. Cool, du. Dann hast du mir im Vorfeld noch erzählt, ihr sucht gerade natürlich Mitarbeiter. Ne? Das ist ja meistens nach einer Finanzierungsrunde so. Wen sucht ihr gerade und für welche Standorte?
Genau, also wir sind jetzt eigentlich seit 1,5 Jahren full remote. Standort haben wir in Linz, das Headquarter in Österreich, aber das ist bei uns absolut keine Notwendigkeit. Die Hälfte der Mitarbeiter habe ich noch nicht mal persönlich getroffen, die wir eingestellt haben, aber wow. Die Zusammenarbeit funktioniert wunderbar. Wir suchen natürlich verstärkt, so wie wahrscheinlich jeder im Softwareentwicklungsbereich. Wir haben da verschiedenste Positionen von Backend, Frontend, Fullstack Development, aber auch natürlich im Business Development, Sales-Bereich. Wir haben jetzt viel in Produktentwicklung gesteckt. Jetzt geht es darum, natürlich auch die Produkte an den Mann zu bringen. Wir haben viele neue Märkte, in denen wir aktiv sind, wo wir erst gerade jetzt starten. Wir haben viele neue Märkte, die kommen werden. Und da braucht es dann einfach auch die Manpower, um unsere Services dann auch dort überhaupt mal bekannt zu machen und einem anzubringen.
Super. Und wahrscheinlich alle weiteren Infos findet man bei euch auf der Webseite.
Absolut, natürlich. blog.io/jobs. Hier ist immer alles ausgeschrieben.
Klasse, Florian. Hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Na, danke. Also du hast wirklich, glaube ich, alle relevanten Topics gecovert. War super spannendes Gespräch. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und dann, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
Mach ich.
Klasse, Florian. Vielen Dank. Bis dann.
Ciao, danke.
Wusstest du eigentlich, dass sich Presseansprechpartner von Startups oder PR-Agenturen bei uns registrieren können? Falls du dich jetzt fragst, warum du das tun solltest, ganz einfach. Einmal registriert, informiert dich Startup Insider vorab über neue Formate, Medienkanäle oder Events, in denen dann Personen aus eurem Startup auftreten können. Zum Beispiel können wir uns bei euch melden, wenn wir auf der Suche nach Podcast-Gästen sind. Klingt spannend? Dann am besten gleich auf www.startupinsider.de/Kontakt vorbeischauen und dort auf das Formular Presseansprechpartner eintragen klicken. Das Ganze dauert nicht mal 5 Minuten und lohnt sich auf jeden Fall.
Jetzt zu Gast
Kim Kernbichler, CEO und Co-Founder von Viantro.
Wir gehen nach Heidelberg. Ich spreche mit Kim Kernbichler. Er ist Co-Founder und CEO von Viantro. Hallo Kim.
Schönen guten Tag. Freut mich, dabei zu sein.
Ja, freut mich auch sehr. Und erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir sprechen ja über eine exklusive Nachricht, nämlich über euren Exit. Ja, toll.
Ganz genau so sieht's aus.
Ja, erzähl doch mal. Also vielleicht beginnen wir damit für die, die Viantro nicht kennen, was ihr genau macht.
Sehr gern. Also Viantro ist im Grunde genommen ein Tech-Startup und wir vermitteln Ärzte an Kliniken. Man kann sich so vorstellen, wir erfassen detailliert die individuellen Wünsche der Arbeitnehmer und matchen diese dann mit den individuellen Wünschen der Arbeitgeber und beziehen hierbei halt nicht nur die fachlichen, sondern darüber hinausgehend die individuellen Bedürfnisse der Arbeitnehmer und auch der Klinik mit ein und verstehen uns da tatsächlich als Partner auf Augenhöhe und möchten unsere Kunden auf den gesamten Berufsweg und Lebensweg begleiten und das bestmögliche Ergebnis erzielen.
Ich hatte gesehen, dass du, glaube ich, vorher als Arzt selbst tätig warst, ne? Das heißt, das ist eine Sache, das ist quasi ein Bedarf, den hast du entdeckt aus der eigenen Erfahrung heraus.
Richtig, genau. Ich bin eigentlich Arzt. Ich habe in Berlin studiert und nach meinem Studium habe ich sehr schnell festgestellt, dass die Arbeitsrealität als Arzt sich überhaupt nicht mit den Vorstellungen deckt, die mich eigentlich zur Wahl dieses wunderschönen Berufes motiviert haben. Das Arbeitsumfeld war diplomatisch ausgedrückt schwierig. Mein Wellbeing ging, gelinde gesagt, den Bach runter. Und ich hatte deutlich weniger Zeit, ne, für Freunde, Familien, Hobbys. Hatte das Gefühl, dass meine Gesundheit durch meine Arbeit leidet. Und dafür war ich nicht angetreten. Ne? Ich wollte Menschen helfen. So. Und stattdessen hatte ich das Gefühl, an einem rasend schnellen Fließband zu stehen und keinen Feierabend zu haben. Und habe mich dann unterhalten. Und siehe da, bei allen Kolleginnen und Kollegen, einer Großzahl, denen ging es genauso. Und ich habe gesehen im Umfeld, was passieren kann, wenn man derart überarbeitet ist. Und passieren nämlich Fehler. Und Fehler kosten im schlimmsten Fall Leben. Und das wollte ich ändern. Ne? Das 20% der Ärzte geben mittlerweile an, dass sie überlegen, ihren Job an den Nagel zu hängen. Und das kann nicht sein. Und der Situation wollte ich was ändern für das Gesundheitssystem, aber eben auch für uns Ärzte oder medizinische Fachkräfte im Allgemeinen. Und ich wollte im Grunde genommen dieses alte Paradigma auflösen. Man opfert sich auf zum Wohle des Patienten. Ich glaube, dass das neue Paradigma lauten muss, für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung, qualitativ hochwertiges Gesundheitssystem braucht sowohl das Wohl des Patienten als auch das Wohl des Behandlers. Und genau da habe ich dann versucht, als Partner auf Augenhöhe eine Unternehmung zu gründen.
Mhm. Kannst du uns noch mal ein bisschen durchführen? Also die Ärzte, über die wir jetzt sprechen, sind das Hausärzte oder sind das quasi Ärzte, ich weiß nicht, oder Chirurgen im Krankenhaus oder sprechen wir quasi über alle? Und vielleicht auch noch mal, kannst du auch noch mal beschreiben, diese Situation, kein Feierabend, Fließband, irgendwie 20% beginnen damit oder denken darüber nach, ihren Job an den Nagel zu hängen. Woran liegt das?
Ja, also um auf die letzte Frage mal einzugehen, woran liegt das? Generell hast du, glaube ich, das Problem des Ärztemangels. Ne? Also es gibt Lücken im System und es gibt aber auch dann in der Arbeit strukturelle Schwächen. Also der Großteil der Ärzte, es gibt eine schöne Marburger Bund-Studie dazu, Marburger Bund Monitor 2019 haben angegeben, dass sie über 4 Stunden am Tag mit der Dokumentation von ihren Tätigkeiten sich beschäftigen. Und das alles in Kombination führt halt zu einem Arbeitsumfeld, das nicht dem entspricht, was man eigentlich erwartet, und führt zu Überstunden. Und in dieser Problematik, da möchten wir mit Lösungen ansetzen.
Und wir sprechen über alle Ärzte quasi durch die ganze Bank durch, ja?
Genau, das war der erste Teil deiner Frage. Wir sprechen eigentlich über alle Ärzte, auch bundesweit. Wir sind bundesweit tätig, haben viele Bestandskunden, sowohl auf der Arzt- als auch auf der Klinikseite, alle Fachgruppen, auch die verschiedenen Arbeitsrahmen, also sowohl Zeitarbeit als auch Festanstellung. Genau, wir sind einmal über die gesamte Breite unterwegs.
Jetzt liest man bei euch auf der Webseite, ihr wollt das Arztsein neu denken und wollt dafür eine Plattform schaffen. Sind es denn quasi die Ärzte, die das selbst in der Hand haben, oder sprechen wir über die Regularien, die sich ändern müssen, über die Rahmenbedingungen?
Ich glaube, dass du mit der Digitalisierung generell viele Dinge besser machen kannst, effektiver machen kannst, schneller gestalten kannst. Ne? Das Gesundheitswesen ist jetzt nicht unbedingt der Vorreiter der Digitalisierung, wenn man das mal sagen darf. Und ich glaube, dass da unheimlich viel Potenzial darin liegt, standardisierte Abläufe durch Digitalisierung schneller und effektiver zu gestalten. Und genau in dem Spannungsfeld ist es möglich, auch die Tätigkeit als Arzt neu zu fassen, neu zu denken, wirklich den Arzt ins Zentrum zu stellen, ne? Und nicht nur auch bei der Suche nach einem Job fachliche Bedürfnisse zu erfassen, sondern den ganzen Mensch zu sehen. Was sind eigentlich deine langfristigen Ziele? Was für ein Leben möchtest du auch drumherum haben, und das bei der Suche nach einem Job einzubeziehen? Und man merkt auch auf der Klinikseite, dass da durchaus ein Umdenken stattfindet, ne? Und dass es nicht mehr diese ganz alte hierarchische Struktur ist, sondern dass erkannt wird, genau was ich meinte mit diesem Paradigmenwechsel, dass es für eine gute Versorgung tatsächlich das Wohl von beiden Seiten braucht, ne? Des Behandlers und des Patienten, natürlich in den Möglichkeiten des Kontextes der jeweiligen Arbeitgeber.
Und wie gesagt, wir sprechen heute über einen Exit. Ihr seid jetzt Teil einer, Gruppe geworden. Aber bevor wir darüber sprechen, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wo ihr heute steht.
In Bezug auf den Exit, meinst du?
Ja, also in Bezug auf eure Unternehmensentwicklung. Ich hatte mal so gesehen, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr war das, habe ich gesehen, 30 Mitarbeiter. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wo steht ihr gerade insgesamt?
Richtig, in der Größenordnung sind wir auch noch unterwegs. Also das Wachstum der letzten Jahre und unser Kundenfeedback gibt uns recht, was so die generelle Denkweise angeht, ne? Um starkes Wachstum zu zahlen, bitte siehst mir nach. Aktuell keine tiefhaltige Info, aber wir sind genau auf dem richtigen Kurs und treffen den Schmerzpunkt am Markt. Ne? Wir sitzen in Heidelberg, 30 Leute beschäftigen sich mit den Wünschen von Kliniken und Ärzten auf einer individuellen Ebene und matchen über ein digitales Tooling und bringen die Leute im perfekten Match zusammen. Und viele unserer Ärzte und Kliniken nutzen unseren Service tatsächlich schon jetzt dauerhaft auf ihrem Berufsweg. Und das ist für mich der beste Proof, ne, dass wir da auf einem guten Weg sind. So, Personale erzählen uns, dass unser vermitteltes Personal länger bleibt, und unsere Ärztinnen und Ärzte erzählen mir, dass der Jobwechsel über Vianto jetzt dann perspektivisch, ne, in der Gesamtgruppe Doctary, ja, ihre Gesamtlebenssituation verbessert hat. Und das ist der schönste Proof, wenn man von den Kunden dieses Feedback bekommt.
Und wart ihr bis jetzt schon durch Investoren finanziert, also zuvor schon, oder seid ihr aus dem Cashflow gewachsen?
Wir waren, ja, Business Angel finanziert, sind aber im Wesentlichen aus dem Cashflow gewachsen.
Kannst du euer Geschäftsmodell mal kurz erklären, weil das ist mir gar nicht so richtig klar.
Ja, das also im Grunde genommen jetzt zu Pricing und detaillierten Summen natürlich nichts, aber es ist, wir sind im Grunde genommen Personalvermittler, der Provision vom Arbeitgeber bekommt, und für die Supply-Seite, also für die medizinischen Fachkräfte, ist der Service kostenfrei.
Ah ja. Und jetzt seid ihr Teil einer, wie gesagt, Unternehmensgruppe geworden. Welche Rolle werdet ihr da spielen und wie werdet ihr da integriert? Was erwartest du dir?
Ja, Großes, und okay. Das sieht Doctory tatsächlich genauso. Ne? Also wir hätten diesen Exit, will ich es gar nicht nennen, sondern es ist die Fortsetzung eines gemeinsamen Weges, um diesen Purpose, den ich schon beschrieben habe, diesen Paradigmenwechsel zu erreichen. Ne? Und das ist auch so ein bisschen der Inhalt der neuen Rolle. Also diese Auflösung des alten Paradigmas, medizinische Fachkräfte opfern sich auf zum Wohle des Patienten. Nee, es braucht beide Seiten. Wohl des Behandlers und Wohl des Patienten für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung. Und genau hieran werden wir jetzt gemeinsam weiterarbeiten und werden digitale Lösungen an den Markt bringen, die genau auf dieses Ziel dann einzahlen und unseren Status der Marktführerschaft weiter ausbauen.
Und du hast ja gesagt, du hast in Berlin studiert, ihr sitzt in Heidelberg, aber Doctary sitzt in Berlin. Das heißt, zieht ihr nach Berlin um oder seid ihr unabhängig quasi als Dependance vor Ort dann zu sehen?
Ja, unabhängig. Also wir sind eine Gruppe mit einem gemeinsamen großen Ziel und gehen große Schritte in die Erreichung dieses Ziels. Das wird wirklich eine tolle Reise und es sind richtig coole Ergebnisse schon jetzt. Wir werden in Heidelberg mit dem Team bestehen bleiben. Wir sind Tech-Startup und auch Doctory versteht sich als ein digitales Unternehmen, und das ist aus unserer Sicht kein Problem, sondern einfach die Art und Weise, wie man heutzutage auch arbeitet, ohne dass es Probleme gibt.
Und also ich finde ja das Thema Integration bei so einem Exit, also wenn ein Unternehmen gemerged oder verkauft wird, finde ich immer sehr spannend. Mit welchen Problemen oder Herausforderungen rechnest du?
Wir haben ein großes Ziel. Ne? Also wir haben uns ja wirklich auf die Fahnen geschrieben, das Gesundheitssystem sehr positiv zu beeinflussen. Und möchten da neue Wege gehen. Und wir haben unheimlich viele smarte Minds und Experten an Bord. Das ist eine Herausforderung, das zu schaffen. Und wir sind jetzt keine Gruppe der Kleinziele, so. Aber wir sind absolut positiv, dass wir das erreichen werden. Und wir freuen uns einfach alle gemeinsam auf den Weg. Das muss ich auch sagen, ne? Also es ist nicht nur tatsächlich fachlich und von der Vision her ein ganz tolles Matching und toller Zusammenschluss, sondern auch menschlich. Also da kommen tolle Charaktere zusammen, die tatsächlich purpose-driven sind und ja, diese Ziele erreichen wollen. Das ist wird eine schöne Reise.
Ja, aber das waren jetzt eher die Chancen. Ich hatte ja so eher nach den Challenges oder Herausforderungen gefragt oder welche Probleme auch entstehen könnten. Also weil das muss ja jetzt auch nicht, also so schön die gemeinsame Vision ist, es muss ja nicht immer geräuschlos verlaufen, ne?
Nö, aber bisher sind wir da sehr im Einklang, muss ich sagen, und gehen mit starken und großen Schritten voran. Vielleicht, wenn wir mal wieder einen Podcast zusammen machen, kann ich dir von Problemen berichten. Bisher sehe ich das Erreichen dieser Vision als starke Herausforderung. Ne? Wir sprechen hier ja, über das Ändern der Arbeitsbedingungen im Einklang mit zwischen Demand und Supply. Das ist eine Herausforderung, aber ich bin da sehr positiv, dass wir das erreichen.
Super. Also klingt toll. Vielleicht nochmal Werbung in eigener Sache bei euch. Ihr habt ja auch einen Podcast, ne?
Wir haben auch einen Podcast. Ich bin jetzt im Rahmen des Exits, war ein bisschen Pause, aber das wird auf jeden Fall wieder aufleben. Das ist was in der Doktorie-Gruppe absolut auch gewünscht wird, ne? Und so sind wir auch ausgerichtet. Wir sind am Kunden zentriert. Und das Wichtigste für uns ist, dass wir tatsächlich in enger Kommunikation sind. Und der Podcast beschäftigt sich mit, ja, im Grunde genommen, mit dem Arztsein, ne, und dem Neudenken des Arztseins, auch wie du es gesagt hast, und bezieht Tech-Aspekte mit ein, also Ärzte, die Startups machen, aber eben auch diese neue Art zu arbeiten als Arzt oder Ärztin. Und das sind echt spannende Themen, also coole Gesprächspartner, bringt Spaß.
Super. Du, und dann letzte Frage nochmal, jetzt ein bisschen off-topic, aber natürlich zum Thema Ärzte und auch zum Thema vielleicht, 20% denken darüber nach, den Job an den Nagel zu hängen. Wie hat sich denn der Blick der Gesellschaft auf die Ärzte, sag mal, während der Corona-Krise verändert? Und hat er sich nachhaltig richtig verändert oder war das eher so ein, weiß nicht, kurzer Applaus und vieles wurde wieder vergessen?
Ja, ich glaube generell, dass sich die Sichtweise jetzt gar nicht nur auf die Pandemie bezogen, sondern über die letzten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, dass das geändert hat, ne? Wie Ärzte gesehen werden. Also dieses Bild des Halbgottes oder der Halbgöttin in Weiß, ich glaube, das ist archiviert und ich glaube auch die Ärzteschaft findet, dass es ins Archiv gehört. Wir sind wirklich so aufgestellt, dass wir haben diesen Beruf ja gewählt, um Menschen zu helfen. Und was die Ärzteschaft, glaube ich, möchte, ist ein Umfeld, in dem dies ja bestmöglich erfüllt werden kann. Und genau da setzen wir an in der Doktorie-Gruppe. Und deswegen fanden wir diese Akquise auch so spannend, weil ich glaube, dass wir gemeinsam vereint, wenn wir unsere Stärken bündeln, und das merkt man schon jetzt, dieses Ziel deutlich stärker erreichen werden. Und dann ist für die Ärzteschaft auch das Bild erreicht, glaube ich, dass es sein sollte. Ne? Wir helfen Menschen und es geht um den Patienten, aber halt nicht, es bedeutet nicht, dass man sich selbst vergisst, sondern man ist selbst auch wichtig und man muss im Einklang sein, damit die Patientenversorgung gesichert ist. Und dieses Bild, das sollte auch in der Öffentlichkeit entstehen.
Cool. Schönes Schlussplädoyer, muss ich sagen. Kim, vielen Dank, dass du hier warst. Glückwunsch nochmal zu dem Exit. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Bin gespannt, wie es weitergeht bei euch. Ja?
Ich danke dir. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es zwei tolle Gespräche. Mal wieder was ganz anderes. Blockpit, wie gesagt, ein Unternehmen hat man so noch nicht gesehen. Und Viantro klingt auch wirklich ganz toll. Gerade wenn es darum geht, dass man Pflegekräfte oder Ärztinnen und Ärzte entlasten möchte. Das scheint mir mehr als überfällig. Von daher toll, wenn sich das durchsetzt. In diesem Sinne sage ich euch vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Ausprobieren. Heute Vormittag in der Folge, habt ihr vielleicht mitbekommen, habe ich sehr, sehr ausführlich mit Enrico Melles gesprochen von Project A. Wir haben über Sorare gesprochen. Und auch das kann man sich mal angucken, ist echt ein spannendes Unternehmen. Die haben jetzt gerade eine Riesenfinanzierungsrunde in Höhe von ungefähr 500 Millionen Dollar abgeschlossen, nachdem sie im Februar erst eine 40-Millionen-Runde abgeschlossen hatten. Also ihr seht, das Unternehmen hat sich ungefähr verzwölffacht, ziemlich abgefahren. Von daher hört da gerne mal rein, da entsteht vielleicht ein Trend, der nicht mehr aufzuhalten ist und vielleicht wollt ihr einfach früh mitreden können. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachhören. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Pult, der Lösung für einfaches hybrides Arbeiten in Startups und Scale-Ups. Bucht eine Demo unter pult.so und bekommt die ersten 3 Monate kostenlos.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.